HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister am Mikrofon. Für die katholische Kirche war 2018 ein schwieriges Jahr. Mit der Veröffentlichung der wissenschaftlichen Studie über den sexuellen Missbrauch durch Kleriker sind eine Reihe von Themen auf den Tisch gekommen, die das ganze System katholische Kirche betreffen. Welche Konsequenzen müssen aus den Erkenntnissen gezogen werden? Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz hat sich klar in diese Debatte eingemischt und gefordert, dass der Zölibat für Priester zukünftig freiwillig gestellt sein sollte und dass die Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern vorurteilsfrei geprüft werden soll. Zur Diakoninnenweihe sollten Frauen sofort zugelassen werden. Grund genug sind diese Äußerungen, ihn näher kennenlernen zu wollen und ausführlich zum Jahresende mit ihm zu sprechen. Johannes zu Elz ist Jurist und katholischer Priester, Mitglied des Domkapitels zu Limburg, also des engsten Leitungskreises des Bischofs, aber vor allem ist er der Stadtdekan von Frankfurt. Johannes zu Elz gehörte zu jenen, die 2013 am mutigsten den Rücktritt des Skandalbischofs Thebats van Elz betrieben haben. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Aber zunächst wollte ich etwas mehr über seinen familiären Hintergrund erfahren. Denn der ist außergewöhnlich, was man schon an seinem Namen sieht. Der vollständig lautet Johannes Graf von und zu Elz. Herr zu Elz, Sie stammen ab von einer 850 Jahre alten Familie des deutschen Hochadels aus der Linie Elz-Kempenich, die bis heute die Burg Elz besitzt und den Elzer Hof in Eltville. Sie sind geboren und aufgewachsen in Eltville. Wie feudal ging es bei den zu Elz in Eltville zu?
Nicht so besonders feudal ging es zu, weil wir 9 Kinder waren und ich war der 8. Und das limitiert dann die Möglichkeiten etwas. Feudal im strengen Sinne war vielleicht, dass viele Hausleute mit den Wirren des Krieges aus dem Osten, wo meine Familie saß, mitgekommen ist und die dann mit uns das Leben geteilt hat. Mhm. Das war schon deutlich anders als dort, wo die Eltern alles alleine machen müssen.
Gab es bei Ihnen Diener, die das Mittagessen mit weißen Handschuhen reichten?
Ohne weiße Handschuhe, der Rest stimmt.
Woran haben Sie sonst noch gemerkt, dass Sie in einer Familie des deutschen Hochadels aufwachsen?
Dass mir die Mitschüler in der Freier von Steinvolksschule in Eltville, wenn sie sich über mich geärgert haben, Graf Bibi von Worms gesagt haben. Daran merkte ich, dass mit mir irgendwie was nicht stimmen kann.
Das hat Sie auf die Palme gebracht?
Ich habe dann zu Hause gefragt, was das soll, und dann hat man mir gesagt, reg dich nicht auf, und so ist das halt.
Mhm. Hat man Sie mit dem Bewusstsein, zum Adel zu gehören, konfrontiert, also Adel verpflichtet?
Ja, der jetzt speziell nicht, weil der in dem mehr österreichischen Sprachspiel meiner Familie nicht so zu Hause war. Also mit den preußischen Direktiven hatten wir es nicht. Aber der Sache nach sind wir sehr deutlich so erzogen worden. Zum Beispiel, dass wir mit denen würdigend umgehen, die uns Dienste tun und nicht hochnäsig oder herrscherlich.
Wie war das im Eltviller Hof? Hingen da an den Wänden auch die Bilder der Vorfahren, so diese ehrfurchtgebietende Reihe von Leuten, die es schon zu was gebracht hatten?
Ja, die hingen da, und zwar interessanterweise in einer Mischung von geistlich und weltlich. Also die mit Rüstungen und dem Staatsornat von hohen Staatsämtern, aber auch eben die geistliche Kleidung trugen. Die waren da gemischt und die haben mir ohne Worte ein Signal gegeben, was es da für ein Range an beruflichen Möglichkeiten gibt.
Es ist ja so, dass Sie dann zunächst mal eine Wahl getroffen haben, was Ihre berufliche Ausbildung angeht, die so ein bisschen im Herkömmlichen lag, also dieses Studium der Jurisprudenz. Sie haben Jura studiert, haben das auch mit einer Promotion, mit dem Doktorgrad abgeschlossen. War das sozusagen eine Spur, die auch familiär erstmal so wie selbstverständlich vorgegeben war, oder war das schon eine starke Wahl von Ihnen? Ich will Jurist werden.
Dann wäre ich wahrscheinlich auch geblieben. Es war vor allem eine Verlegenheit. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit noch nicht 19 machen soll. Wehrdienst hatte ich nicht zu leisten, weil ich Österreicher bin und in beiden Systemen nicht erfasst wurde. Also war ich so jung, als ich diese Studienentscheidung zu treffen hatte, dann dachte ich mir, mit Jura macht man nichts falsch und wirst schon irgendwie rausfinden, was du tun sollst.
Und dann hat es aber einige Jahre gedauert. Immerhin haben Sie dieses Studium dann auch beendet und mit einem Doktorgrad beendet. Wie sind Sie dann auf die Theologie gekommen? Gab es eine Berufung?
Ich hoffe unterm Strich schon, dass das eine war und ich mir nicht zu viel eingebildet habe. Da kamen verschiedene Dinge zusammen, alle persönlich. Über die privaten, unter den persönlichen spreche ich nicht öffentlich. Die ich nennen kann, war, dass ich so eine Ich hatte den Eindruck, ich könnte bis an das Ende meiner angestrebten beruflichen Laufbahn als Wirtschaftsanwalt gucken und ich sehe da vor mir eine Ebene ohne Erhebungen und ohne Absenkungen, dass es immer bis zur Pension oder bis zum Ruhestand immer weitergeht und nichts Aufregendes passiert. Und ich war abenteuerlustig und wollte irgendwie an die weißen Flecken meiner Landkarte und da dachte ich mir, nee, da ist Wirtschaftsanwalt nicht das Richtige.
Die weißen Flecken Ihrer Landkarte und dann wählen Sie die Theologie?
Ja, das hat sich auch voll bewahrheitet. Also was immer jetzt seither mit mir passiert ist und wie sich mein Schifflein in andere Richtungen gewendet hat, aber langweilig ist es nicht geworden. Also dieser Wunsch ist mir in Erfüllung gegangen.
Mhm. Welchen Glauben haben Sie denn familiär mitbekommen? Ist es auch ein traditionelles Glauben gewesen, das sozusagen mit der Familie einfach auch mit dem Stand schon mal ein bisschen verbunden war, mitgegeben war?
Ja, das ist sicher so gewesen. Es war ein in der Rückschau erstaunlich tiefenentspanntes, ganz reichhaltiges, ganz selbstverständliches Leben in der katholischen Kirche. Dieses Hineinwachsen in die Riten, aber auch nicht die Verlängerung der erzieherischen Bemühungen mit Gottesdrohungen und Gottesvergiftungen, das gab es gar nicht, Gottlob nicht.
Sie haben eben gesagt, Sie sind achtes von 9 Kindern, also eine so große Familie. Haben Sie eigentlich von Ihren Eltern was gehabt?
Wir hatten eine Kinderfrau, die die 3 jüngsten Kinder erzogen hat und wir waren mit den Eltern im selben Haus, aber sie haben sich die Mühen der tagtäglichen Erziehung, also den Infight, den haben sie sich geschenkt. Trotzdem waren wir mit ihnen verbunden, aber es war eine vormoderne Art der Erziehung.
Mhm. Haben Sie ein Instrument gelernt in Ihrer Kindheit?
Nein, mein Vater spielte wunderbar Klavier und wir sangen abends, also habe ich meine Stimme erprobt. Und in St. Blasien dann mich ans Klavierspielen gemacht, habe aber gleich mit Bachspielen anfangen wollen, wollte die Etüden nicht machen und deswegen ist aus mir nichts geworden. Also ich kann bis heute das C-Dur-Präludium aus dem wohltemperierten Klavier, aber das ist das Allereinzige und da ist nichts mehr dazugekommen.
Wie schade eigentlich.
Ja, sehr schade.
Ist das ein Projekt für Ihren Ruhestand, der bei Priestern erst anfängt mit 70 frühestens?
Nein, mein Ruhestand soll mit 68 anfangen. Ich will nicht sagen, ich zähle die Tage, aber so steht es bei uns im Statut der Bezirksdekane. Wir dürfen mit 68 aufhören. Dann wäre ich 15 Jahre in Frankfurt gewesen und ich meine, da wäre es für alle Seiten auch gut. Ich habe mir das Klavierspielen abgeschminkt, weil meine Finger da nicht mehr gelenkig genug dazu sind. Und das ist dann eine meiner beiden misslungenen Lebensträume. Klavier und Französisch ist das andere, Französisch lernen.
Interessant. Ihr Vater Jakob von und zu Els war ein Mann, an den man sich im Rheingau erinnert. Präsident des Rheingauer Weinbauverbandes, Dozent für Weinrecht und Weinwirtschaft an der Mainzer Uni. Hat er Sie geprägt als Typ, als Mann, als Patriarch?
Ich glaube, dass er mich sehr geprägt hat. Es fängt damit an, dass ich ihm von allen Kindern der Ähnlichste geworden bin im Ausschauen, auch in der Statur. Nach Art von Söhnen habe ich mich da erstmal dagegen gewehrt und aber in meinen reiferen Jahren das auch alles gerne angenommen. Vor allem die intellektuelle Weite, das nicht leicht festlegbar, das nicht dogmatische, das Liberale, das mein Vater stärker hatte, als es ihm selber lieb war. Und ich habe die Gnade der späten Geburt und kann die Dinge verwirklichen, von denen er sich noch meinte, fernhalten zu müssen.
Was heißt das konkret?
Das Doktrinäre, was einem System und seinem Funktionieren Menschen zu opfern bereit ist, das ist mir zutiefst zuwider. Und da sehe ich dieses Erbe meines Vaters wirksam. In dem Maße, in dem ich es angenommen habe und in mir wachsen lasse, bin ich auch in der Kirche immer wachsamer und wenn es sein muss, dann auch immer aufsässiger geworden.
Herr zu Els, nach Ihrer Promotion in Jura haben Sie dann mit dem Theologiestudium in Frankfurt St. Georgen begonnen. Sie sind 1991 zum Priester geweiht worden, sind dann 3 Jahre nach Oberursel gegangen als Kaplan, aber dann ging es schon so ein bisschen in Richtung Karriere. Dann ging es nach Rom, das Kirchenrechtsstudium folgte und Sie waren dann aber nochmal 6 Jahre lang zunächst Pfarrer im Westerwald bis 2001. Aber es gab dann 1999 schon ein Datum, das für Ihre Biografie wichtig ist, denn Sie wurden dann zum Leiter des Limburger Kirchengerichts. Als Offizial wurden Sie dann im Bistum Limburg eingesetzt und damit waren Sie damals 42-jährig schon die Nummer 4 der Bistumshierarchie. Was macht eigentlich so ein Kirchenrichter überwiegend?
Also 99% macht er und machen seine Leute Annullierungsverfahren, also Ehenichtigkeitserklärungen.
Das heißt also, man sucht Gründe dafür, dass Ehen, die gescheitert sind, dann aufgelöst werden können, damit die Leute nochmal heiraten können.
Ja, darum geht's. Man sucht sie nicht als Richter, sondern man bewertet die Gründe, die von den Leuten gesucht worden sind.
Ja. Mhm. Das ist dieses Verfahren, das schwer verständliche Verfahren oder zumindest die Überzeugung, die dahinter steht, dass Ehen im Grunde nicht aufgelöst werden können. Man muss erklären, dass sie nie bestanden haben.
Ja, als rechtlich verbindliche Gemeinschaften sind sie dann nicht zustande gekommen, dass die existenzielle Ebene von dieser rechtlichen ungültigen Erklärung nicht berührt wird. Das war mir auch damals schon klar.
Ist die katholische Ehelehre, die eben nicht mit dem Scheitern rechnen kann von Ehen, so noch haltbar?
Also unterm Strich würde ich sagen, ich glaube nicht. Nicht in der Ausschließlichkeit und Strenge, in der wir sie anwenden. Ich glaube schon, dass eine große Hoffnung auf ein Gelingen über alle Klippen hinweg darin eingeborgen ist. Und das müssen wir auch wahren. Wir müssen es mit dem Evangelium wahren. Aber wir müssen, so wie die Ostkirche, etwas hinbekommen, was dort Epikie heißt. Das ist einfach ein guter, humaner Umgang mit dem, was es in der reinen Lehre eigentlich nicht geben kann, nämlich dem Scheitern. Und die kriegen das zusammen. Da können wir vom Osten wirklich was lernen.
Seit 2001, Herr Zuels, waren Sie auch Mitglied im Domkapitel. Das ist das wichtigste Beratungsgremium des Bischofs. Damals war das Franz-Kampp-Haus. Es ist auch ein Kontrollgremium, auch wenn Sie das möglicherweise lange Zeit nicht so ernst genommen haben. Darüber werden wir vielleicht gleich noch sprechen. Aber vor allen Dingen ist es auch das Bischofswahlgremium. Denn dann kam ja dieses Jahr 2007, als Franz-Kampp-Haus zurücktrat aus Altersgründen mit 75. Und dann folgte der Limburger Bischof mit Namen Thebats van Elst, der seit seiner Wahl 2007 und dann der Amtseinsetzung 2008 mit seinem Regierungsstil, später dann auch mit seinen, ja man muss sagen, Lügen rund um das Bischofshaus, das über 30 Millionen Euro gekostet hat, dann für Schlagzeilen sorgte, aber auch für einen riesigen Vertrauensverlust und für zehntausende Kirchenaustritte. Sie waren maßgeblich an seiner, ich sage das mal respektlos, Demontage mitbeteiligt, aber sie waren eben auch Teil dieses Domkapitels, das ihn Ende 2007 gewählt hat. Kannten Sie ihn damals überhaupt, als er zur Wahl anstand?
Ich kannte ihn nicht, als er zur Wahl anstand, und ich habe noch nicht mal etwas von ihm gehört gehabt. Er war ja Weihbischof in Münster und ist dort nicht weiter in Erscheinung getreten. Also der war einfach nicht in meinem Horizont.
Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen, Herr Zuels? Da wird das Domkapitel also eines Tages zusammengerufen, dann liegt da ein versiegelter Umschlag auf dem Tisch, dann macht den einer auf, dann stehen drei Namen drauf und dann?
Das Wichtigste eigentlich, bevor das Kuvert aufgemacht ist, versprechen Sie voreinander und feierlich und an Eidesstatt, dass Sie auf keine Weise weder direkt noch indirekt die Zusammensetzung der dann eröffneten Liste bekannt machen werden.
Und wenn jetzt, sagen wir mal, um 11 ist die Eröffnung des Umschlages und dann um, wann wählen Sie? Um 11:30 oder um 11:15 oder nachmittags?
Das dachten wir bei jener Wahl, dass wir gehalten sind, noch auf demselben Sitz und in derselben Runde dann gleich zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist etwas, wovon wir uns dann in der nächsten Wahl aus schlechter Erfahrung getrennt haben. Wir
als es haben uns darum ging, Bischof Betzing zu wählen.
Ja, da haben wir uns die erforderliche Zeit gelassen.
Gab es denn in dem Brief aus Rom auch irgendwelche, sagen wir mal, Aktenunterlagen, dass man sagt, der Name steht jetzt dafür oder der hat das geleistet oder deshalb ist er geeignet? Also gibt es da sozusagen noch eine Begründung, die Rom auch mitliefert zu den Namen?
Kein Wort. Nur die Namen und die Funktionen, die der Benannte aktuell innehat. Also ich kritisiere das Wahlverfahren aus eigener Erfahrung und auch aus eigener Verantwortung und ich würde auch sagen aus eigener Schuld, die ich halt auf mich geladen habe, inzwischen sehr deutlich, weil ich glaube, dass seine ganze Logik und seine Absicherung fast ausschließlich den Sicherungsinteressen der nicht gewählten Kandidaten dient und nicht der bestmöglichen Wahl für das Bistum. Wenn zweiteres der Fall wäre, müsste viel mehr Offenheit, Freiheit, Auswahl, Prüfung hineinkommen. Und man müsste es nicht so wichtig finden, sondern man dürfte es normal finden, dass Leute, die angeguckt werden, halt nicht zum Zuge kommen.
Gab es mal Zeiten, wo Sie sich hätten vorstellen können oder wo Sie so ein Amt auch angestrebt hätten? Wo Sie,
ja,
durchaus in der Tradition Ihrer Familie?
Ja, weil eben die da über ihre langen Nasen auf mich milde auf mich runtergeguckt haben, waren eben meistens Bischöfe, klar.
Wären Sie ein guter Bischof geworden?
Ich glaube nicht. Glaube ich aber heute, weil ich ein so elementares Freiheitsbedürfnis in mir entdeckt habe und eine so große Lust, das zu sagen, was ich für richtig halte, dass das mit den behutsamen und vorsichtigen und moderierenden Aufgaben eines Bischofsamtes nicht gut zusammengeht.
Also Sie haben den Freidenker in sich entdeckt.
Ja, reichlich spät, aber immerhin, hier ist er. Und deswegen glaube ich, dass ich was für mich Passenderes und Herausforderndes und Lustvolleres als Stadtpfarrer in Frankfurt zu sein, nicht hätte finden können.
Wann war Ihnen eigentlich klar, dass Sie als Mitglied des Domkapitels und das Domkapitel in Gänze den falschen Bischof gewählt hatten? 2008 wurde er ins Amt eingesetzt. Wann war Ihnen klar, dass das eine falsche Wahl war?
Mir war es in der Rückschau ziemlich früh klar. Ich meinte, ihn 2009 beobachtet zu haben, dass es ihm Spaß machte, Leute zu erniedrigen. Und das fand ich so daneben, also Spaß machte wohlgemerkt, nicht nur einfach, dass er es getan hat. Das fand ich so total daneben und unrettbar, dass damals mein Urteil schon entstanden ist.
Erinnert mich so ein bisschen an die Frage, wie geht man in Ihrer Familie mit Angestellten um? Dass da Respekt zu herrschen hat.
Ja, Machtmissbrauch gegen solche, die sich nicht wehren können oder die dann vielleicht auch noch in einer religiösen Weise gehalten sind und verehrend sind und da an ihrer zartesten Stelle erwischt werden, da geht mir das Messer in der Tasche auf.
Herr Zuelz, Sie wussten ein Jahr nach seiner Wahl, also schon im Jahr 2009, dass der damalige Bischof von Limburg, Franz-Peter Theberts van Elst, der falsche Bischof ist. Das muss für Sie dann quälend gewesen sein, gegen diese frühe Überzeugung loyal zu bleiben.
Also es war eine schreckliche Zeit, wie ich sie nicht nochmal erleben möchte. Gemildert nur oder gegengewichtet nur durch die dann schnell wachsende Entschlossenheit, mich da dran zu geben und etwas zu tun. Weil ich andere erlebt habe, die in derselben Zwangslage waren, aber sich noch viel schlechter wehren konnten.
Nach außen hin war ja das Bischofshaus der größte Skandal, also dieser millionenschwere Bau auf dem Limburger Domberg, zuletzt mehr als 30 Millionen Euro teuer, obwohl zunächst mal nur von 5,6 Millionen Euro die Rede war. Aber nach innen war es dann doch vor allem so auch der Regierungsstil, das Kirchenbild, das der neue Bischof brachte. Was hat Sie daran befremdet, jetzt unabhängig von diesen Beobachtungen, wie er auch mit Untergebenen umgeht, die Sie eben schon genannt haben?
Dieser Bischof begabt, fleißig, hingegeben an seine Aufgabe, wenn es für ihn möglich war, auch nett. Der auch mir gegenüber bis zum Schluss sich nie anders als höflich verhalten hat. Der hat ein ganz großes Problem gehabt, die Wirklichkeit, wenn sie seinen Vorstellungen widersprach, an sich ranzulassen. Und wenn sie sich ihm unwiderleglich aufgedrängt hat, hat er mit Macht versucht, sie zu verbiegen. Jetzt mal ganz kurz gesagt. Und jemand, der so drauf ist, kann nicht Bischof sein.
Dann gab es ja so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, eben reicht's. Was hat es letztlich ausgelöst?
Das war eine solche Massenvernichtung an Glauben und Vertrauen und Goodwill bei uns im Bistum. Man hätte blind taub sein müssen, um das nicht zu sehen. Und ich habe es einfach nicht mehr ertragen. Ich habe damals auch gemerkt, wenn man mich in eine mich eigentlich unmögliche Lage bringt, nämlich dass ich Loyalität gegen meinen Bischof und Loyalität den Leuten gegenüber nicht mehr vereinbaren kann, dann weiß ich, auf welche Seite ich gehöre.
Herr Stadtdekan, zuerst, könnte ein Fall Theberts heute nochmal passieren?
Ja, könnte alles wieder passieren. Das ist für mich auch nicht die Lehre, die ich gezogen habe, eine Garantie zu suchen, dass es das nie mehr geben kann, übrigens auch in den Missbrauchsdingen nicht. Ich finde, wir müssen nur unsere Verantwortung dafür übernehmen, dass das Risiko, dass sowas passiert, von sehr hoch auf beherrschbar gemindert wird.
Sie haben dann, nachdem alles vorbei war, sag ich mal, nachdem die Causa Theberts gelöst war, eine zweimonatige Auszeit genommen. Das heißt, Sie mussten erstmal ausschlafen, oder?
Ja, ich musste ausschlafen, aber vor allem wollte ich mir überlegen, ob ich mit dem, was ich erlebt habe, noch Stadtdekan in Frankfurt und Pfarrer im Bistum Limburg und Priester in der katholischen Kirche bleiben kann und bleiben möchte. Das habe ich alles freigestellt mir. Und wenn ich zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, als es dann geschehen ist, wäre ich gegangen.
Das ging tief. Also das war eine Anfrage an sich selbst, an ihr Leben, an ihre ganze Idealität, an ihren Idealismus, der sehr tief ging.
Was mich wirklich fertig gemacht hat, war, dass ich den Eindruck hatte, dass Rom und auch die Bischöfe in Deutschland, zumindest manche, die ich damals zum ersten Mal ein System genannt habe, dass denen es instinktiv nur um Machterhalt und Schadensbegrenzung geht und nicht um das Leiden der Leute. Und das habe ich gar nicht Einzelnen zugeschrieben, dass die da irgendwie böse oder fühllos sind, sondern ich hatte das Gefühl, da realisiert sich die Logik eines Systems, die die Leute einfach mitspült und sie zwingt, sich so zu verhalten. Und das hat in mir den Glauben an die Gutheit unserer Institution ins Wanken gebracht. Da wollte ich mal sehen, ob ich da noch dabei bleiben kann.
Herr Zuels, Sie waren mal konservativ und Sie sind jetzt ein Freidenker, ein katholischer Freidenker. Von Ihnen gab es mal den Satz, wenn Frauen geweiht werden, dann ist das nicht mehr meine Kirche. Das heißt, Sie haben eine ziemlich radikale Umkehr erlebt, oder?
Jetzt holen Sie mich mit einem Satz ein, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber ich,
sicherlich auch über 10 Jahre lang.
Ja, macht nichts. Ich glaube trotzdem auf jeden Fall, dass es stimmt, weil ich habe so eine blockhafte Erinnerung an mich, wie ich da war. Und da habe ich eben also mit aller Macht solche Wahrheiten auch verteidigt. Vielleicht mit umso mehr Macht, wenn sie mir innerlich nicht ganz hundertprozentig überzeugend waren. Und dieses agere Kontra, also wenn ich ein Argument schwach finde, dann es umso stärker zu machen, das habe ich aufgegeben. Ist auch zu anstrengend. Ich würde mich heute eher dem hingeben und sagen, ich zeige das halt auch mal oder ich sage das auch mal einfach, dass mich das noch nicht überzeugt oder dass ich das nicht so gut finde und dass ich für und wieder irgendwie in der Schwebe finde und mache mit dieser Freiheit, die auch Schwächen einräumt und auch Argumente mal offen lässt und so, mache ich nur gute Erfahrungen.
Welche Erfahrungen machen Sie denn mit Ihren Vorgesetzten, Ihren Kirchlichen? Denn Sie sind zwar Stadtdekan in Frankfurt, also sind hier der Oberste, aber eben haben Sie noch einen Bischof in Limburg über sich. Was sagt denn der, wenn Sie so frei denken, wenn Sie Dinge ins Gespräch bringen, die eigentlich seit 1994, also wie die Weihe der Priesterin, der Frauen zu Priestern, seit 1994 eigentlich tabuisiert sind, dass man darüber gar nicht mehr sprechen und nachdenken dürfe?
Also ich erlebe unseren Bischof als einen Menschenfreund und einen erfahrenen Praktiker, der das Akademische, was bei ihm ja auch sehr stark ist, nicht so in den Vordergrund stellt, dem es um die Menschen geht. Und weil hinter dem, was ich fordere, ja nicht das steht, was ich mir mal so ausdenke, sondern das sind ja wuchtige Meinungsäußerungen und Wünsche und auch Verzweiflungsschreie manchmal der Frankfurter Kirche dahinter. Also er lässt mich mal derweilen und ich kann bisher unzensiert sagen, was ich möchte.
Sie haben mal ein interessantes Wort gesagt. Sie haben gesagt, große Institutionen können sich dann am wirksamsten verändern, wenn Konservative an der Spitze stehen. Jetzt haben wir mit Franziskus einen Progressiven an der Spitze. Keine so eine gute Chance für Veränderung, wenn man dieses Wort ernst nimmt, oder?
Das ist ein Steilpass für mich. Ich glaube, dass Franziskus überhaupt nicht progressiv ist und dass es auch kein Zufall ist, dass er nicht an die Lehre rangeht. Er hat noch keinen einzigen Schritt gemacht, der die Doktrin irgendwo in Frage stellen würde. Nur, er lässt sich so sehr erkennen als ein Mensch, dem das Menschliche bei aller konservativen Bejahung der Lehre dann doch das Wichtigste ist, dass er auch Brüche in Kauf nimmt in der Optik, die er bietet oder Widersprüchlichkeiten aufweist. Und ich glaube, dass das die Menschen, die ihn beobachten und die ja in ihren eigenen Widersprüchen leben, so sehr für ihn gewinnt. Er bemüht sich nicht, eine marmorglatte Oberfläche vorzuweisen.
Wird er denn die Kirche dann letztlich verändern?
Er ist ein Argentinier und kein Deutscher. Wäre er ein Deutscher, dann würde er, so wie wir das hier tun, das ist irgendwie unser Nationalcharakter, for better and for worse, er würde versuchen, mit aller Macht seiner Intellektualität und seines Amtes die Doktrin und das Leben in ungefähre Entsprechung zu bekommen. Das können wir nicht, wie die lateinischen Völker das können, dass sie diese Spannung ertragen. Also die Doktrin verehren wir und wie es dann aber in Wirklichkeit aussieht, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Johannes Zuels, Stadtdekan in Frankfurt, haben Sie eigentlich ein Hobby?
Also ein ganz richtiges Hobby habe ich nicht, aber das, was mich erholt und mich glücklich macht, muss nach kurzer Zeit an die frische Luft kommen. Also alles, was mich in Bewegung und an frische Luft bringt.
Und im Urlaub, was machen Sie da so?
Ich bin letzter Zeit gerne auf die ostfriesischen Inseln gegangen. Da kann man eine Art Kurpfarrer sein und wird sehr maßvoll für Dienste in Anspruch genommen, darf aber im Pfarrhaus wohnen für lau und die Zeit, wo man nicht mit den Leuten Eucharistie feiert, am Strand liegen.
Aber das ist ja auch wieder Arbeit, ein bisschen zumindest. Ne?
Nee, das empfinde ich nicht so. Die Messe würde ich wohl auch so feiern, wenn ich nicht verpflichtet wäre. Und die Leute sind im Urlaub so einmalig entspannt und aufnahmebereit und fröhlich. Also das allein ist eine Reise wert.
Ich habe gelesen, dass Sie gerne pilgern. Ist das inzwischen Geschichte, dass Sie mal auf dem Weg nach Santiago etappenweise vorangegangen sind?
Nein, wir sind kurz vor dem Schluss. Ich bin mit zwei meiner Schwestern jetzt im 11. Jahr unterwegs und jetzt haben wir noch 114 Kilometer nach Santiago, also nur noch eine kleine Etappe und die wollen wir, wenn Gott will, im nächsten September, also September 19, auch noch hinkriegen.
Das waren Fragen an den Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Elz von Klaus Hofmeister. Und das war Himmel und Erde am heutigen 30. Dezember 2018. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Sonntag zwischen den Jahren und dann einen guten Übergang ins Neue.